Danke, Jesus. Was für ein schönes Lied. He? Er hat uns zuerst geliebt. Und das ist der Grund, warum wir hier sein dürfen. Das ist der Grund, warum wir Gemeinschaft haben dürfen. Seine Liebe zu uns, die ist jeden Tag neu. Die ist auch heute, an diesem Tag, für dich hier und für dich greifbar. Ja, ich möchte ganz herzlich zunächst mal alle diejenigen begrüßen, die zum ersten Mal einen Gottesdienst in der Agape-Gemeinde besuchen oder zum ersten Mal seit langem, dann dürft ihr gerne eure Hand heben und wir begrüßen euch ganz herzlich mit einem Applaus. Gibt es Erstbesucher? Dem ist nicht so, dann sind wir unter uns, dann gratulieren wir uns und heißen uns ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Falls du deinen Nachbarn anfassen darfst, dann tipp ihm doch mal auf die Schulter und sag, schön, dass du da bist. Ja, falls du das darfst, ich weiß nicht, wie nah ihr euch steht oder was ihr dürft oder nicht. Für mich ist es echt eine Freude, Peter, dich zu sehen. In unserer Mitte ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich glaube, da können wir auch mal Gott Dank sagen. Echt eine Freude. Auch alle Zuschauer am Livestream möchte ich begrüßen, wenn ihr eingeschaltet habt und mit uns auf diesem Weg verbunden seid, ein ganz herzliches Willkommen. Ja, ihr Lieben, wir sind in unserer Serie Übungen zur Heiligung. Übungen zur Heiligung. Und ich habe am Anfang gesagt, es gibt immer, bevor wir mit dem jeweiligen Thema einsteigen, einen kurzen Disclaimer. Und ich habe es auch gesagt, das ziehe ich gnadenlos durch. Und zwar, weil es so wichtig ist, dass wir das nicht vergessen. Wir machen keine Übungen zur Heiligung, um uns selbst aufgrund unserer guten Werke und frommen Leistungen zu erlösen. Das ist so wichtig, das können wir nicht. Wir sind erlöst, weil wir das Opfer von Jesus angenommen haben. Wir sind in eine neue Position versetzt als Kinder Gottes, weil er bereits alles für uns getan hat. Und wenn wir über die Übungen zur Heiligung reden, dann reden wir nicht darüber, wie wir erlöst werden können. Wir werden nicht durch Übungen zur Heiligung erlöst, sondern wir sind erlöst durch das Blut Jesu Christi allein. Es ist nichts anderes, was wir dazu brauchen, nur die Annahme seines Opfers. Und jetzt gilt die Aufforderung im Neuen Testament an diejenigen, die dieses Opfer angenommen haben, gemäß ihrer neuen Position als geheiligte Kinder Gottes zu leben. Also jetzt wollen wir uns Gedanken machen darüber, wie können wir denn in diesen Prozess der Heiligung hineinkommen, dass wir auch unserer Position gemäß leben. Es geht also nicht um die Grundlage unserer Erlösung, sondern es geht um die Folge unserer Erlösung. Ja, wir wollen der Heiligung nicht nachjagen, um erlöst zu werden, sondern wir wollen ihr nachjagen, weil wir erlöst sind. Und dazu haben wir diesen Leitvers, den ihr hoffentlich schon alle auswendig kennt, aus 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Da geht es um Lebensführung. Da geht es darum, wie wir gemäß dieser neuen Position leben. Also wenn wir sagen, wenn du sagst, du möchtest im Willen Gottes leben, dann bedeutet es, dass du ein geheiligtes Leben führen möchtest. Der Heiligung nachjagen, wie es im Hebräerbrief heißt. Und wie das konkret aussieht, wie wir der Heiligung nachjagen können, da haben wir als Antwort den zweiten Leitvers aus 1. Timotheus 4, Vers 7. Übt euch in der Frömmigkeit. Übt euch, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Im Englischen heißt es, train yourself in godliness. Lebt ein göttliches Leben, ein ihm wohlgefälliges Leben. Und dieser Vers Übung, ja, ich sage immer, der riecht nach Schweiß. Da steckt Arbeit dahinter. Könnten auch Arbeitshandschuhe sein. Ja, also es gibt so viele Bilder, die einem da in den Sinn kommen. Aber es ist Training, es ist Übung, es ist Anstrengung. Es bedeutet, dass uns die Heiligung nicht einfach runterfällt vom Himmel, so wie so ein gebratenes Hähnchenbein in unseren Mund hineinwächst und wir müssen gar nichts dafür tun. Sondern wir sind aufgefordert, unseren Teil zu tun. Und so wollen wir mit dieser Serie so ein geistliches Fitnessprogramm starten, damit wir wachsen können in unserem Glauben, damit wir tiefe Wurzeln finden in unserem Glauben. Und gleichzeitig möchten wir in dir so gerne Hunger und Sehnsucht wecken. Hunger und Sehnsucht nach mehr von Gott. nach mehr von den guten Dingen, die er für dich bereithält. Wir können das nicht machen, aber wir können darüber sprechen und beten, dass dir und uns allen das Wasser im Mund zusammenläuft. Wir haben da angefangen, dass wir als erstes Thema, als erste Praktikübung über das Lesen von Gottes Wort nachgedacht haben. Wenn du da noch neuen Motivationsschub brauchst, dann kannst du dir gerne nochmal die Predigt anschauen oder anhören über unsere Homepage oder YouTube von vor 2 Wochen. Am letzten Sonntag hatten wir das Thema Lobpreis und Anbetung. Und da hat man so richtig so manchen Stein vom Herzen fallen hört am Anfang. Ah, endlich mal was Leichtes. Ja, so dieser Lieblingsmuskel, ja, der eigentlich schon ganz gut ist, wo man nicht ganz so schlecht aussieht, den noch ein bisschen weiter trainieren, das gelingt und das tut ja auch mal gut. Da gleichzeitig haben wir aber gesehen, es geht nicht nur irgendwie immer so 10 Zentimeter über dem Boden schweben und geistliche Lieder trällern, sondern es hat viel mit unserer Haltung zu tun, mit dem, wie wir uns selbst im Vergleich zu Gott sehen. Wir haben viel im Alten Testament studiert, was es für Begriffe gibt, wie Lobpreis und Anbetung in seiner Breite aussehen kann. Und heute schauen wir uns eine dritte geistliche, grundlegende Übung an, die uns hilft, der Heiligkeit nachzujagen. Und zu dieser Übung habe ich uns wieder ein kleines Wer-bin-ich-Spiel mitgebracht. Ihr dürft gerne euren imaginären Buzzer drücken, wenn ihr lösen wollt. Ich bin ein jüdischer Mann. Schon wieder denkt ihr euch, gell? Immer die Männer nur. Es ändert sich, ich verspreche es. Aber noch bin ich ein Mann. Ich lebte in einer schweren Zeit für unser israelitisches Volk. War doch auch schon mal einer, gell? Eigentlich soll man sowas ja nicht über sich selber sagen. Aber als ich jung war, ich sah brutal gut aus. Ja, steht in der Bibel. Ich sah richtig gut aus und ich war richtig klug. Wisst ihr schon, wer ich bin? Ich nahm eine führende Rolle unter einem ausländischen König ein. Ah, ein Buzzer? Ja, der gehört noch ein bisschen zu, ich habe noch ein bisschen Unsicherheit. Ich hatte immer wieder Träume und ich wusste auch, wie man Träume deutet. Ich diente unter 4 ausländischen Königen. Es gibt ein biblisches Buch, das meinen Namen trägt. Ich bin nicht so der Fleischesser, ich mag eher Gemüse. Endlich mal was für die Vegetarier unter uns, gell? Ein König mochte mich besonders gerne, trotzdem sorgten seine eifersüchtigen Berater dafür, dass ich in einer Grube voller Löwen landete. Viele von euch wussten es schon länger. Daniel hat seinem Namensvetter alle Ehre gemacht. Wenn ich das richtig beobachtet habe, habe ich es von dir als erstes gehört. Ich bin Daniel. Zusammen mit vielen anderen jungen Männern wurde ich deportiert nach Babylon. Wir waren alle königlicher Abstammung. Wir waren, ihr könnt es nachlesen, gut aussehend. Und wir hatten ziemlich was auf unserem Kasten. Und dort, in dieser neuen heidnischen Umgebung, wurde Daniel mit diesen anderen jungen Männern ausgebildet und trainiert von Menschen, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Gott Israel zu tun hatten. Er war umgeben von Astrologen, von Sterndeutern. Vermutlich wurde ihm selbst all das beigebracht. Und ich kann jetzt nicht auf alle Details eingehen, aber wenn es dich interessiert, wir hatten 2019, von einem guten Jahr, das sind schon fast 2 Jahre, hatten wir 3 Predigten zu Daniel. Du kannst sie dir über unsere Homepage nochmal anhören. Es war Ende März, Anfang April. Und der Fokus in diesen Predigten lag darauf, wie es möglich ist. Wie ist es möglich, inmitten von schweren Zeiten, inmitten einer Umgebung, die Gott alles andere als wohlgesonnen ist, in so einer Umgebung unter solchen Umständen dennoch geistlich sich gut und gesund zu entwickeln. Also eigentlich ein ziemlich aktuelles Thema. Auch ein Thema, das uns jetzt ja so ein bisschen streift, auch das Thema vom ersten Petrusbrief und vielen anderen Abschnitten in der Bibel. Aber jetzt hier in dieser Serie ist jetzt vorne, es geht uns um die Übungen zur Heiligung. Und jetzt die Frage an euch, in welcher Übung könnte Daniel uns denn als ein Vorbild gelten heute Morgen? Wer hat eine Idee? Gebet, 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 jawohl. Zeit Bibelfest, genau, das Gebet. Fasten, hatte ich auch, hast du die Idee, es würde auch noch passen? Bei Daniel, ja, es gibt diesen Daniel-Fast. Das sind die, ich sag mal Pseudo-Fasten, die essen halt dann kein Fleisch und nichts irgendwie weiterverarbeitetes, also kein, wie sagt man da, also kein Käse, keine weiterverarbeiteten Produkte. Aber es gibt auch eine Stelle in Daniel 9, wenn wir nachher vielleicht noch kurz drauf kommen, wo auch explizit von dem Fasten Daniels die Rede ist. Aber heute geht es um Gebet. Genau, muss ich weiterklicken, haben wir auch ein Bild dazu zum Gebet. Und wenn dieses Wort fällt, wenn ein Prediger sagt, ja, heute reden wir über Gebet, dann zucken manche innerlich schon mal so ein bisschen zusammen. Allein das Aussprechen des Wortes Gebet, es bringt vielleicht ein schlechtes Gewissen oder zumindest eine mahnende Stimme in uns. Und ich will dich gleich am Anfang beruhigen. Das geht 99% der Christen so. Du bist nicht allein mit diesen Gedanken und mit diesen Gefühlen. Weil wenn wir ehrlich sind, im Beten können wir wahrscheinlich alle noch ganz schön viel dazulernen. Und trotzdem hat auch jeder von uns eine Vorstellung davon, was Gebet ist. Also ich brauche jetzt keine Definition hier vorne. Was ist Gebet? Reden mit Gott. That's it. Einfacher geht's nicht. Reden mit Gott. Warum tun wir es denn so selten? Jetzt sagt man ja gut, dem Herrn der Schöpfung fällt Reden sowieso immer ein bisschen schwerer. Also wenn man in der Ehetherapie ist und man fragt die Frauen, das hört man schon öfter mal, dass wir irgendwie nicht so redselig sind. Aber ich glaube, es kommt ganz drauf an, du. Wenn du da mal zuhörst, wie die irgendwie über so einen Fußballverein herziehen oder wenn die mit ihren Kumpels um die Häuser ziehen, da wird ganz schön viel geredet und nicht nur kluges Zeug. Aber das ist ein anderes Thema. Reden mit Gott, das ist eigentlich so einfach. Aber oft sind unsere Gebete so in Eile, unpersönlich, sachlich, kühl, distanziert. Und ich will heute Morgen mit uns allen, im ersten Gottesdienst war es ein bisschen eine Überforderung, da hatten wir zwei. Wir machen heute nur einen Abschnitt aus der Bibel anschauen, aus dem Buch Daniel. Ihr könnt gerne schon mal aufschlagen, Daniel Kapitel 6 und wir werden gleich den Vers 11 lesen. Daniel 6, Vers 11. Und vorher möchte ich uns noch ganz kurz reinnehmen in den Zusammenhang, in den Kontext. Inzwischen war nicht mehr Nebukadnezar verantwortlich für Daniel. Es waren viele Jahre vergangen, seit Daniel nach Babylon deportiert wurde. Er hatte seine Ausbildung durchlaufen, er war ein königlicher Berater geworden, er hatte sich Respekt und Anerkennung verdient, obwohl er ein deportierter Jude war. Aber es waren viele Jahre ins Land gegangen und inzwischen haben die Perser die Macht von den Babyloniern übernommen. Ein neuer König war an die Macht gekommen und das war der König Darius. Und jetzt ist es so, ihr müsst wissen, wenn ein König regiert, dann hat er einen Stab. Ja, so wie jeder Präsident seine Berater hat und seinen Stab hat. Und so hatte auch der König Darius seinen Stab und seine Berater, die ihm sagten, was er tun solle. Und diese Berater, die fanden das gar nicht cool, dass jetzt, wo sie Babylon übernommen hatten, plötzlich war da so ein neuer Berater. Und dieser neue Berater, er fand viel Anerkennung von Darius. Er hatte gute Ratschläge. Er war zwar nicht mehr ganz jung, also er war eigentlich steinalt, aber er hatte gute Ratschläge und Darius hörte auf diesen neuen Berater mehr als auf seine alten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die das fanden, oder? Das ist so der menschliche Reflex, wenn es um Macht und Einfluss geht, da fährt man die Ellbogen aus und versucht, alle Widersacher loszuwerden. Und genauso haben diese Widersacher versucht, Daniel loszuwerden. Sie konnten ihn nicht ausstehen. Sie hassten ihn. Und sie haben alles getan, was in ihrer Macht stand, um ihn loszuwerden. Aber sie haben nichts gefunden an Daniel, um ihm irgendwo Dreck anzudichten. Es gab nichts im Leben von Daniel, das sie benutzen konnten, um einen Komplott gegen ihn vor dem König zu schmieden. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ihr Lieben, das sehen wir, einen Mann im fortgeschrittenen Alter, also der war mindestens 80, mindestens eher älter. Da sehen wir einen Mann im fortgeschrittenen Alter, der das getan hat, worüber wir die ganze Zeit reden. Er hat im Willen Gottes gelebt. Er hat ein geheiligtes Leben geführt. Und es war nichts in seinem Leben zu finden, um ihm einen Strick daraus zu drehen. Also sagten die Neider zu dem König Darius, gingen sie zu ihm hin und haben so ein bisschen dreckige Wäsche versucht zu waschen, aber da gab es keine. Und dann haben sie was Neues sich einfallen lassen. Sie haben ihm geschmeichelt. Das funktioniert bei jedem König. Es funktioniert bei jedem Präsidenten. Es funktioniert bei jedem Menschen. Sie haben ihm geschmeichelt. Oh, wie toll er ist. Oh, Darius, du bist der beste König und der tollste und eigentlich bist ja nur du würdig, angebetet zu werden. Und warum sollen wir nicht ein Gesetz machen, dass alle, die für 30 Tage jemanden anderen als dich anbeten, dass die in eine Grube voller Löwen geworfen werden? Und Darius, oh, okay, bin ich echt so cool? Ja, wer hört es nicht gerne? Wer lässt sich nicht gerne so schmeicheln? Und so wurde dieses Gesetz erlassen. Und diese alten Berater des Königs, sie hatten nur ein Ziel mit diesem Gesetz. Sie wollten den König dazu bringen, dass er es unterschreibt. Und sobald der König es unterschrieben hat, kann niemand es mehr zurücknehmen. Nicht einmal der König selbst. Und dazu wollten sie ihn bringen und das ist ihnen gelungen. Der König hat es unterschrieben und wir lesen zusammen Daniel Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Und wir wollen aus diesem einen Vers uns vier Beispiele mitnehmen, vier Lektionen, vier Bereiche, die wir von Daniel lernen können. Der erste Bereich, unser Gebetsleben, es soll, es darf persönlich und privat sein. Daniel, er war für sich. Er hatte keine öffentliche Gebetsveranstaltung in seinem Haus veranstaltet. Er war für sich, er war in seinem Haus, er war in seinem Obergemach und er dürfte davon ausgehen, es waren seine Fenster, die offen standen. Und zu diesen offenen Fenstern, da will ich uns noch was sagen. Es waren vermutlich nicht Fenster, wie wir sie kennen, die offen waren, sondern es war wie eine Dachterrasse oben auf dem Haus. Da waren Bögen, da war ein Dach drüber, aber da waren gar keine Fenster drin, die man auf- oder zumachen konnte oder musste. Und es war der Ort, an dem, das haben wir ja auch gelesen in dem Vers, Daniel immer hinging zum Beten. Es war sein Gebetsort. Und jetzt denken wir, Moment, aber wenn wir ins Neue Testament reinschauen, in Matthäus 6, da steht doch, wenn du aber betest, übrigens kein Wenn, also ein Wenn nicht im Sinn von falls du betest, sondern ein Wenn im Sinn von immer, wenn du betest, also jedes Mal, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür hinter dir zu. Und jetzt hier Daniel, offene Fenster, oben auf dem Dach, das ist doch ein waschechter Widerspruch. Wie kann sowas sein? Es geht um den Kontext. Jesus, er spricht zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. In der Bergpredigt auch zu allem anderen Volk. Aber er spricht zu ihnen, dass sie nicht vor den Menschen gut dastehen sollen, indem die Menschen denken, wow, wie fromm ist der, wie heilig ist der, guck mal, wie viel betet der. Aber jetzt denken wir, was war denn der Kontext von Daniel? Daniel war in dieser heidnischen Umgebung. Wenn der da oben auf dem Dach betet, glaubt ihr, er hat irgendjemanden beeindruckt? Glaubt ihr, der konnte bei irgendjemandem Eindruck schinden, dass er so besonders fromm ist und so viel betet? Überhaupt nicht. Deswegen sind diese beiden Verse in keiner Form ein Widerspruch zueinander. Der Kontext ist ein völlig anderer. Und ich sage dir eins, wenn Jesus heute nach Karlsruhe kommt, dann sagt er zu uns nicht, betet in deinem stillen Kämmerlein, wo dich niemand sieht. Weil heute werden wir kaum unsere Nachbarn beeindrucken, dass wir so fromm sind, wenn wir viel beten. Versteht ihr? Es geht um den Kontext. Es ging darum, dass die Juden damit angeben wollten, dass sie so heilig sind. Weiterhin betet Daniel zu seinem Gott. Er betet zu seinem Gott. Was Ähnliches lesen wir wiederum in Matthäus 6, Vers 5. Da heißt es, geh in dein Kämmerlein, schließ dich ein und bete zu wem? zu deinem Vater im Himmel, der im Verborgenen ist. Zu deinem Gott sollst du beten. Und genauso betete Daniel zu seinem Gott. Daniel hatte seine festen Zeiten, die er für das Gespräch mit Gott in seinen Kalender eingeritzt hatte oder eingeschrieben hatte. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Aber er hatte einen Kalender. Er hatte seine dreimal täglichen Termine mit Gott. Und es war seine Gewohnheit, mit Gott über alles zu reden. Offen und ehrlich. Und ich will dich ermutigen, sei du auch in deinem Gebet offen und ehrlich zu Gott. Du bist doch allein, wenn du mit ihm redest. Du musst ihm nichts vormachen. Du musst ihm nicht irgendwie zeigen, wie fromm du bist und wie gut du all seine Gebote befolgst. Du musst ihn nicht beeindrucken, indem du die halbe Bibel zitieren kannst. Das musst du nicht tun. Du kannst einfach mit ihm reden, so wie du mit einem Freund redest. Du kannst ihm das sagen, was auf deinem Herzen ist, was dich bewegt. Und was mir ganz wichtig ist, zieh dich nicht von Gott zurück, wenn du dich schämst. Warum schämen wir uns vor Gott? Wegen Sünde. Wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann machen wir den gleichen Fehler, den schon Adam und Eva gemacht haben. Wir ziehen uns zurück in unser Schneckenhaus und wir denken, oh, hoffentlich hat er es nicht gemerkt. Hoffentlich hat er es nicht gesehen. Dabei ist der Einzige, der uns aus der Patsche helfen kann, unser himmlischer Vater. Er ist derjenige, der uns vergeben will. Er ist derjenige, der uns nachgeht. Er ist derjenige, der Adam und Eva bekleidete, trotz ihrer Schuld. Er ist derjenige, der es gut mit uns meint. Und wir dürfen uns ihm nahen. Daniel, er betete in seinem Obergemach. Ich frage dich, wo ist dein Gebetsort? Wo hast du die nötige Ruhe? Vielleicht ist es auch eine Frage des Zeitpunkts. Wann hast du die nötige Ruhe, um diese ganzen privaten und persönlichen Dinge mit ihm zu besprechen, wie mit einem Freund? Eins zu eins, alles, was dir auf dem Herzen ist, alles, was dich bedrückt, alles, was dich bewegt, alles, was dich erfreut, alles, wofür du ihm danken möchtest, du darfst es ihm sagen. Als Zweites sehen wir aus diesem Vers, dass in unserem Gebetsleben kein Platz ist für Stolz. Daniel, er fiel vor seinem Gott auf die Knie. Und wenn man vor Gott auf die Knie fällt, dann nimmt man eine Haltung ein. Eine Haltung, in der man sagt, ich möchte mich vor dir beugen. Ich möchte mich vor dir demütigen. Ich möchte mich vor dir klein machen. Ich möchte mich im richtigen Verhältnis zu dir sehen. Ich möchte dir nicht sagen, was du zu tun hast. Ich darf dich bitten, weil du mein Vater bist, aber ich will dir nichts befehlen. Ich will dir nichts vorschreiben, sondern ich möchte auf die Knie vor dir fallen. Ich möchte sagen, du bist der König und ich bin dein Kind. Ich darf dir nachfolgen. Wisst ihr, ihr Lieben, ich glaube, so oft haben wir doch noch einen gewissen Stolz in uns, wo wir irgendwie stolz sind auf die Dinge, die wir geschafft haben, wo wir stolz sind auf unsere Charaktereigenschaften. Ich glaube, Daniel, wenn wir dieses Buch lesen, dann können wir sagen, er hätte allen Grund gehabt, stolz zu sein vor Gott. Es war kein Makel an ihm. Das ist übrigens ein Alleinstellungsmerkmal von Daniel im Vergleich zu vielen, vielen anderen biblischen Helden. Jeder andere hatte Dreck am Stecken. Daniel nicht. Wir lesen von nichts. In unserem Gebetsleben ist kein Platz für Stolz. Es ist so wichtig, dass immer wenn wir beten, dass wir uns bewusst sind, zu wem wir kommen. Und wir sollten aufhören, zu hoch von uns selbst zu denken und demütig vor Gott zu kommen. Wenn du noch einen Vers dazu aufschreiben willst, dann kannst du zu Hause noch 2. Chronik 7, Vers 14 lesen. Und wenn wir im Gebet sind, dann ermutige ich uns, dass wir anfangen mit unserer Gebetszeit, indem wir anerkennen, wer Gott ist. Ganz ähnlich wie das, was wir letzte Woche besprochen haben. Lobpreis und Anbetung als eine Form des Gebets. Im Gebet Gott das Lob geben. Im Gebet Gott anbeten. Ihm die Ehre geben. Ihm den Dank geben. Ihm sagen, dass er mächtig, würdig und heilig ist. Und dann erkennen wir schnell, was unsere Position ist im Vergleich zu Gott. Als drittes sehen wir in diesem Text, dass unser Gebetsleben dauerhaft sein soll. Ganz ehrlich, bei mir ist es so, ich kann schon beten. Ich bete auch. Aber weißt du, wenn ich richtig bete? Also richtig. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht. Wenn ich nicht mehr eine andere Lösung weiß. Solange ich noch andere Lösungen weiß, verlasse ich mich auf meine Möglichkeiten, auf meine Fähigkeiten, auf meine Kontakte, auf meine Connections, auf meine Beziehungen, auf das Gespräch mit anderen Leuten. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Aber das Gebet fällt so oft hinten runter. Oft fangen wir dann an zu beten, wenn wir nicht anders weiter wissen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir nicht erst warten, bis uns das Wasser bis zum Hals steht, sondern dass wir eine gute Gewohnheit des Gebetes entwickeln. Daniel, er praktizierte sein Gebet so ganz, wie er es zuvor immer getan hatte. Und ich habe es am Anfang gesagt, es waren mindestens 70 Jahre. 70 Jahre, ihr Lieben, ist eine lange Zeit. Und er war in dieser Situation, natürlich gab es immer wieder Momente, wie wir das auch kennen, wenn wir unsere älteren Geschwister heute fragen, die 80 und älter sind, die hatten immer wieder Phasen in ihrem Leben, wo ihnen das Wasser bis zum Hals stand und wo sie gebetet haben wie niemals zuvor. Und das dürfen wir natürlich auch tun. Das ist kein Aufruf, aufhören zu beten, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Aber es ist ein Aufruf, dass wir nicht erst dann anfangen zu beten, sondern dass wir dann, wenn wir in guten Zeiten in dieser Beziehung mit Gott leben, dass wir investieren in unsere Beziehung mit ihm, dass wir uns fit machen mit den Übungen zur Heiligung, dass wir ihm nachjagen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und dass wir investieren in unsere Beziehung mit ihm. Wisst ihr, natürlich wusste Daniel von diesem neuen Gesetz. Auch wir sollen wissen, es wird immer wieder neue Gesetze geben. Es wird immer wieder Gesetze geben, mit denen wir nicht konform geben. Es wird immer wieder Gesetze geben, und da meine ich jetzt nicht nur unsere Obrigkeit, die irgendwas sagt. Es ist ein geistliches Gesetz, dass da, wo wir Jesus nachfolgen, da bekommen wir Schwierigkeiten. Das ist so. Das wollen wir nicht. Und das bekommen wir auch ganz oft anders gepredigt. Da heißt es, geh zu Jesus und deine Probleme hören auf. Und ich sagte, geh zu Jesus und deine Probleme fangen an. Halleluja. Ich habe keinen Bock auf Probleme, genauso wenig wie ihr. Aber es ist so. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann kommen Probleme in unser Leben. Warum? Weil wir plötzlich ein Problem werden für den Feind. Solange wir nicht Jesus nachfolgen, sind wir kein Problem für den Feind. Da ist es egal, was wir machen. Aber dann, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, dann wird er uns versuchen. Dann wird er es uns schwer machen. Dann wird er uns herausfordern. Und dann brauchen wir eine enge, persönliche, tiefe Beziehung zu ihm. Daniel ging dreimal am Tag auf seine Knie. Dreimal am Tag. Das hat mich beschämt. Das ist beschämend. Wie oft gehen wir auf die Knie? Dreimal in der Woche? Dreimal im Monat? Und ich denke an den Tipp von Janis. Ihr erinnert euch, als er dieses Handy hier vorne hatte, ja, mit diesen drei ganz konkreten, praktischen Tipps. Stell dir eine Erinnerung. Ja, wenn du sagst, morgens ist meine intensive Zeit mit Gott, da lese ich in der Bibel, da bete ich zu ihm, da rede ich mit ihm, da starte ich in den Tag. Dann hat der Tag danach, an dem du wach bist, je nachdem, noch zwischen, ich sage nicht wie viele Stunden, er hat noch einige Stunden. Teil dir diese Zeit auf und stell dir eine Erinnerung. Und vielleicht bist du zu dieser Zeit, wo deine Erinnerung losgeht, nicht in der Lage, erneut vor ihm auf die Knie zu fallen, weil du irgendwo im Büro bist oder keine Ahnung. Aber sind wir mal ehrlich, ganz viele arbeiten von uns zurzeit im Homeoffice. Ganz viele von uns können im Moment tatsächlich sagen, ich nehme mir noch einmal diesen Luxus, noch einmal 5 Minuten vor meinem Gott auf den Knie zu sein. Nicht nur einmal am Tag, nicht nur zweimal am Tag, sondern 3-mal am Tag. Ich erinnere mich daran. Ihr Lieben, ich will uns kein schlechtes Gewissen machen. Ich will uns nicht sagen, wenn wir das nicht tun, dann. Das stimmt alles nicht. Wisst ihr, bei den Muslimen, wie oft muss man da beten am Tag? 5-mal. 5-mal am Tag, das ist Gesetz. Du musst 5-mal am Tag beten. Wenn du auf dem Flughafen unterwegs bist, dann gibt es einen christlichen Andachtsraum und es gibt einen Gebetsraum. In welchem Raum ist was los? In welcher ist absolut verwaist? Keine Ahnung. Im muslimischen Gebetsraum, stehen Schuhe davor, da werden die Schuhe ausgezogen, da wird sich gewaschen, da wird gebetet. Und die Christen, ich bin noch nicht da. Wenn ich gut angekommen bin, kann ich ja ein Dankgebet sprechen, dass es gut ging. Und jetzt muss man aufpassen, ja, weil jetzt kann man schnell denken, okay, sage ich jetzt, die Muslime machen es richtig und wir machen es falsch. Das sage ich nicht. Was ich sagen möchte, ist, die Muslime müssen 5-mal am Tag beten. Und wir dürfen jederzeit zu unserem Vater im Himmel kommen und mit ihm reden. Wir dürfen das. Erkennen wir diesen Schatz? Wir müssen nicht irgendwo unsere Schuhe ausziehen, in irgendeine Himmelsrichtung uns richten und irgendwas machen. Wir dürfen, wo wir sind, mit ihm reden, mit ihm kommunizieren, ihm sagen, wovor wir Angst haben, ihm sagen, wofür wir dankbar sind, ihm sagen, was uns gerade bewegt. Wir dürfen das. Erkennen wir das wieder als ein Vorrecht an. In Kolosser 4, Vers 2 sagt Paulus, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Hey ihr Lieben, wenn das nicht passt zu unserem Vers aus 1. Timotheus 4, übt euch, trainiert euch in der Heiligung, dann weiß ich auch nicht. Dieser Vers passt wie die Faust aufs Auge, seid ausdauernd. Da geht es um Training, da geht es um Cardio, Ausdauertraining. Wir sind im Corona-Lockdown, ja. Meine Kinder sind im Homeschooling, die müssen jetzt, ich kann euch sagen, die wollen nicht, aber die müssen jetzt. Die Jungs gehen 3-mal in der Woche auf die Rudermaschine und Eliana muss jeden Tag, 5 Tage die Woche, 7000 Schritte gehen, vorm Haus, also an der frischen Luft. Cardio, Ausdauer, das macht nicht unbedingt Spaß in dem Moment. Aber wir müssen es trainieren. Wenn wir es nicht trainieren, dann werden wir auch nicht ausdauernd werden im Gebet. Wenn wir wollen, dass wir ein revolutioniertes Gebetsleben haben, dann müssen wir anfangen zu beten. Die Grundschullehrerin von Eliana hat immer gesagt, weißt du Eliana, lesen lernt man nur durch Lesen. Das ist eine super Weisheit, oder? Das wissen wir heute noch. Das weiß Eliana heute noch. Das war in der ersten Klasse, sie ist jetzt in der 8. Lesen lernt man nur durch Lesen. Freunde, beten lernt man nur durch Beten. Und wenn wir ein Ausdauertraining machen, dann fangen wir doch mal an. Und dann steigern wir das und dann wird es mehr. Wir müssen ja nicht glauben, wir machen gleich eine Gebetsnacht. Und denken, oh, das ist aber ganz schön anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Da muss man Aufbautraining machen. Du läufst doch auch keinen Marathon, ohne vorher mal einen 1000-Meter-Lauf gemacht zu haben. Oder? Benny vielleicht schon, der ist nicht da. Es ist wahr, wir müssen anfangen, es zu üben. Und der vierte, ich gucke auf die Zeit, ich predige ein bisschen mehr. Und da haben wir überzogen. Okay, unser Gebet soll zielgerichtet sein, dankbar unspezifisch. Wir sollen zu Gott ganz konkret kommen mit den Dingen, die uns ein Bedürfnis sind. Wir dürfen zu ihm kommen mit allen Bedürfnissen, Herausforderungen, Problemen, mit all unseren Lebensthemen, mit allem, was uns bewegt und beschäftigt. Noch einmal dieser Vers. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, das war eine konkrete Situation. Das war ein konkretes Problem für Daniel. Und trotzdem das Edikt unterschrieben war, war es für ihn unvorstellbar, 30 Tage lang auf das Gespräch mit Gott zu verzichten. Das ist alles, was von ihm gefordert war. Er soll einfach 30 Tage nicht beten. Oder vielleicht im Keller, wo es keiner sieht. Das war, was von ihm gefordert war. Und er sagte, bevor ich 30 Tage lang nicht mit Gott rede, gehe ich lieber in eine Grube voller Löwen. Krass, oder? Und trotz aller Unsicherheit, trotz aller Angst, die er mit Sicherheit auch hatte, das finde ich auch so einen absoluten Knaller da drin, naht er sich zu Gott mit Dankbarkeit. Ihr Lieben, manchmal tun wir so, als würde Gott unsere Umstände nicht kennen. Denk, er weiß jetzt gerade nicht, was passiert ist. Oh ja, echt, du hast gerade ein Problem. Nein, er weiß um unsere Situation. Er weiß um unsere Umstände. Er kennt sie. Und wir dürfen ihm sagen, was wir brauchen. Und trotzdem sollen wir eine Haltung der Dankbarkeit auch in diesen Umständen bewahren. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also nicht unbedingt alles Schlechte, was dir passiert, ist der Wille Gottes, aber dass du in allem dankbar bist, das ist der Wille Gottes. Wir sollen ein dankbares Volk sein. Dankbarkeit erinnert uns daran, wer Gott ist. Es hilft uns, die richtige Haltung zu bewahren. Ein Danke, Jesus, erfreut sein Herz. Ich glaube, es war im Januar, oder? Peter, ich weiß nicht mehr. Du hast im Januar, glaube ich, gepredigt und hast uns hier vorgeschlagen, dass wir uns ein Gebetstagebuch machen. 2020. Wo wir aufschreiben, wofür wir beten, wo wir aufschreiben, was Gott getan hat. Ich weiß nicht, wer von uns diesem Tipp gefolgt ist, aber es wäre auch ein Tipp für 2021. Schreib dir auf, wofür du betest. Und was Gott getan hat. Such dir den passenden Ort und die passende Zeit, dich ganz auf Gott zu konzentrieren. Wann gelingt dir das? Stell dir eine Erinnerung, dass du noch zwei weitere Male durch den Tag erinnert wirst. Und wenn es selbst nur ein ganz kurzes Gebet ist, aber es ist eine Erinnerung, erneut die Verbindung zu deinem himmlischen Vater zu suchen. Oft macht es Sinn, die Zeit des Bibellesens und die Zeit des Gebets miteinander zu verbinden. Und überprüfe deine Haltung im Gebet. Zeige deine Demut, vielleicht auch ganz praktisch dadurch, dass du dich wirklich vor ihm von deiner Haltung her hinkniest. Ich möchte uns zum Abschluss noch ein Programm vorstellen, das uns als ganze Gemeinde helfen soll in diesen geistlichen Übungen. Es soll uns darin helfen, dass wir feste Wurzeln bekommen in Jesus. Und zwar geht es dabei um ein geistliches Fitnessprogramm, das wir miteinander durchlaufen wollen. Und wir möchten dich von ganzem Herzen einladen, mitzumachen und dabei zu sein. Ich möchte niemanden überreden, möchte niemanden unter Druck setzen, wenn du sagst, nee, das will ich jetzt nicht oder das ist nicht der richtige Zeitpunkt für mich, ist kein Problem. Aber natürlich hoffe ich und bete ich, dass dir diese Serie bis jetzt so viel Appetit und vielleicht auch Hunger gemacht hat, dass du sagst, ja, ich möchte geistlich fit werden. Ich möchte mittrainieren. Ich möchte den Willen Gottes tun. Ich möchte der Heiligung nachjagen. Ich möchte mich üben und trainieren in der Frömmigkeit. Dieses Programm dauert 40 Tage, Ah, das sind jetzt noch die Sachen, die ich ausgelassen habe. Jetzt. Dieses Programm dauert 40 Tage. Danke an Antonina für die Folie. Ist richtig cool. Ist richtig gut. Und zwar geht es darum, dass wir 40 Tage die Grundlagen des Glaubens durchgehen wollen. Und zwar in einem ganz einfachen Format. Es gibt eine kurze schriftliche Andacht zu einem Bibelvers. In dieser Andacht, das sind manchmal Hintergrundinformationen, manchmal sind Querverweise zu anderen Bibeltexten. Und auf der Rückseite dieser Andacht, da findest du eine Aufgabe, da steht dann drüber, lies und dann, keine Ahnung, zum Beispiel 1. Mose 1, Verse 1 bis 10. Oder manchmal ist es ein Vers, manchmal ist es ein ganzes Kapitel, manchmal sind es zwei Abschnitte, auch aus unterschiedlichen Büchern der Bibel. Es ist ganz unterschiedlich, aber es ist eine Leseaufgabe. Und im Anschluss an diese Leseaufgabe, da findet man jeweils 4 Fragen. Okay, das sind jetzt keine Fragen, die muss man einschicken und dann gewinnt man einen Preis. Es gibt keine Fragen, wo es darum geht, dass man richtig oder falsch antwortet, sondern es sind Fragen für dich. Weil ich weiß nicht, wenn du nur annähernd so bist wie ich, dann liest du ganz oft Sachen und hast hinterher keine Ahnung mehr, was du gelesen hast. Bist du so wie ich? Oder seid ihr anders? Also mir geht es oft so, ich lese was und ich habe es auch gelesen. Und gerade wenn es um so ein Training geht, dann kommt man in so eine Routine und dann will man einfach nur abhaken. Erledigt, 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 erledigt. Aber es geht nicht darum, dass wir es erledigt haben, sondern dass wir es verstanden haben. Und deswegen sind diese Fragen, Fragen, die uns helfen, dass wir uns wirklich mit dem Text beschäftigen und dass wir wirklich eintauchen und dass wir wirklich mit ganzer Aufmerksamkeit diesen Bibeltext lesen. Und zum Schluss gibt es ein vorformuliertes Gebet, das nochmal Bezug nimmt auf das Thema. Und das ist natürlich der Moment, wo es nicht dabei bleiben soll. Da dürft ihr gerne weiter mit Gott reden, ihm die Sachen sagen, die euch bewegen und die euch beschäftigen. Aber das ganze Training, das soll so einfach dazu beitragen, dass wir miteinander als ganze Gemeinde geistlich wachsen können. Das Ganze ist auf jeweils einer DIN A4 Seite zu finden. Okay, du hast vorne die Andacht, dann drehst du rum, dann hast du die Aufgabe mit den 4 Fragen und am Schluss das Gebet. Es ist sehr, sehr übersichtlich. Und das Ganze hat natürlich auch einen Haken. Das Kleingedruckte, da können wir jetzt ja kurz drüber weggehen oder ich kann es euch einfach sagen, wollt ihr es wissen? Okay, es kostet euch 30 Minuten am Tag. That's it. Und die Frage ist letzten Endes jetzt an jeden von uns, an mich persönlich, bin ich bereit, diese 30 Minuten am Tag, jeden Tag eine halbe Stunde zu investieren in meine geistliche Fitness? Nicht um Gott zu beeindrucken, nicht um ihm zu zeigen, wie toll ich bin und was ich für einen Astralkörper habe, sondern um zu sagen, Herr, ich möchte das tun, was du dir von mir wünschst. Ich möchte der Heiligung nachjagen. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte mich üben in der Frömmigkeit. Also, wenn du sagst, jawohl, eine halbe Stunde am Tag, die nehme ich mir gerne, das investiere ich in meine Beziehung zu Jesus, dann soll es praktisch so ablaufen, dass wir zwar dieses Training alle zusammen, gemeinsam durchlaufen wollen, aber nicht alle gleichzeitig im gleichen Raum oder zur gleichen Uhrzeit, weil jeder hat einen anderen Tagesrhythmus. Also jeder soll diese Aufgabe für sich persönlich durchlaufen, aber er soll dabei nicht alleine sein. Versteht ihr? Weil wir sind sowieso schon dauernd alleine jetzt und müssen uns von anderen Leuten distanzieren und ich weiß nicht was. Und deswegen ist die Aufgabe dazu, dass wir uns einen Trainingspartner suchen. Dass wir jemanden haben, mit dem wir uns auch über die Inhalte austauschen können. Also das Ziel ist, dass jeder, der an diesem Programm mitmachen möchte, sich einen Trainingspartner sucht. Und das sollte bitte nicht der eigene Ehepartner sein. Gebt unseren Singles eine Chance. Es sollte nicht der eigene Ehepartner sein. Sucht euch einen anderen Partner und ihr sagt, okay, wir machen dieses Programm, jeder von uns macht es. Und weißt du was, wenn du dann eine WhatsApp kriegst, oh, hast du schon gelesen? Oh, shit, nee, noch nicht. Dann bist du motiviert. Dann sagst du, oh ja, stimmt, ich will auch dranbleiben, ich will es nicht vergessen. Sehen wir das weniger als jemanden, der mich kontrolliert, so mit dem erhobenen Zeigefinger, So ein Bild haben wir oft von Gott, ja, wenn du irgendwas nicht gemacht hast, dann ist er böse mit dir. Nein, sondern, hey, es ist gut für dich, mach dran. Wenn es nicht klappt, schade, aber dann mach morgen weiter. Wir sind zusammen damit drin. Versteht ihr? Das ist das Ziel, dass ihr einen Trainingspartner habt, der das mit euch zusammen macht. Und wenn ihr nur zu zweit seid, dann könnt ihr ganz einfach miteinander ausmachen, wann ihr euch mal kurz darüber austauscht. Ihr sagt, hey, am Donnerstag um 7:30 oder am Dienstag um 11 oder am Mittwoch in der Mittagspause, völlig egal. Da finden wir ein Zeitfenster, da telefonieren wir oder wir machen einen Videocall oder vielleicht treffen wir uns sogar und wir tauschen uns aus über das, was wir gelesen haben. Manche machen das vielleicht jeden Tag und manche machen das vielleicht einmal in der Woche, manche machen es vielleicht zweimal in der Woche. Aber ich denke, einmal in der Woche soll so ein Mindestziel sein, das man sich setzt, um mit seinem Trainingspartner zu checken, wie geht's dir, wie geht's mir, was hast du entdeckt, was habe ich entdeckt. Man kann Gebetsanliegen austauschen, man kann sich gegenseitig anspornen und Mut machen. Das ist das Programm. Das Material dafür, das könnt ihr entweder sonntags nach dem Gottesdienst mitnehmen. Wir machen dann immer so ein Paket für eine Woche, 7 Tage. Und dann kann man die hier nach dem Gottesdienst mitnehmen, ausgedruckt auf Papier. Oder wir werden sie auch auf die Homepage stellen zum Download als ein ausfüllbares PDF. Das heißt, du musst es ja nicht mal mehr ausdrucken. Du kannst es am Bildschirm ausfüllen, diesen Fragenteil. Oder natürlich kannst du es dir auch noch ausdrucken, wenn dir das lieber ist. Also immer sonntags gibt es das Material für eine Woche, entweder hier als Ausdruck oder zum Download. Und wer da nicht weiß, wen er als Fitnesspartner finden soll. Ja, vielleicht sagst du, hey, ich bin noch nicht so lange hier, ich habe die Telefonnummer nicht, ich weiß nicht, wen ich fragen soll. Dann melde dich bitte bei uns. Melde dich per E-Mail oder per Telefon im Gemeindebüro und dann machen wir einen Pool von allen, die jetzt noch keinen Partner haben und dann könnt ihr einen zugeteilt bekommen. Und ich möchte euch auch bitten, dass selbst wenn ihr sagt, wir haben uns schon gefunden, wir sind ein Team, dann teilt es uns auch mit. Einfach, dass wir wissen, hey, das sind die Leute, die sind dabei. Da kann man zwischendurch auch mal anrufen und ermutigen, fragen, wie es geht. Einfach, dass wir zusammen darin wachsen können. Habt ihr Lust dazu? Ja, das war im ersten auch schon. Ja, also ich frage immer wieder, ihr seid eine andere Gruppe, ihr kriegt eine neue Chance, habt ihr Lust dazu? Ja, also es waren schon ein paar mehr. Gut, ich würde mich echt freuen, wenn viele dabei sind, ich will niemanden zwingen und es soll sich auch niemand irgendwie ausgegrenzt fühlen, wenn er sagt, oh nee, da will ich nicht mitmachen. Aber sei ermutigt. Schön, dann bin ich am Schluss. Wir haben noch eine Zeit der Anbetung, ich darf das Team bitten, nach vorne zu kommen und möchte gerne zum Abschluss noch mit uns beten. Ihr dürft gerne schon aufstehen dazu. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir jederzeit mit dir reden dürfen, Herr. Es ist so ein Vorrecht, in deine Gegenwart zu kommen und dir mein Herz auszuschütten, dir alles zu sagen, was mich bewegt und beschäftigt. Und Herr, ich möchte beten für unsere Gemeinde, möchte beten für meine Glaubensgeschwister, dass du auch jetzt, wenn wir noch diese Zeit haben, wo wir dich anbeten, dass du jedem Einzelnen nah bist. Herr, wir brauchen Kraft von dir, wir brauchen Kraft für unseren Alltag, wir brauchen Begegnungen mit dir. Und ich bete, dass diese jetzt geschehen, Herr. Willst du durch die Reihen gehen? Willst du Menschenherzen berühren? Ich bete, Jesus, dass du ganz neu an den Geist des Gebets ausschüttest über uns, Herr. Dass wir den Wert erkennen, Gemeinschaft mit dir zu haben und mit dir zu reden, dir zu sagen, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns Kummer macht, was uns Sorgen macht. Danke, Herr, dass wir keinen Termin brauchen bei dir, dass wir nicht im Wartezimmer landen oder in der Endlosschleife. Du bist jederzeit für uns zugänglich. Was für ein Vorrecht. Herr, lass uns Gebet nicht als eine lästige Pflicht sehen, sondern als ein großes Geschenk. Herr, wir wollen ausdauernd werden im Gebet. Hilf du uns bei unserem Training. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir.